Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FCB Inside Headlines. Die Bayern befinden sich gerade zumindest spielerisch in so einer kleinen Krise, tun sich nicht wirklich leicht gegen die Gegner. Außerdem blicken wir auf die Vertragsgespräche, immer noch sehr, sehr wichtig. Max Eberl hat jetzt zwei sehr große Durchbrüche gefeiert mit Alphonso Davies und Jamal Musiala. Jetzt fehlt natürlich noch ein dritter großer Baustein, Joshua Kimmich. Auch hier haben wir neue Infos, neue Entwicklungen. Worauf wir heute blicken, mit an meiner Seite Sebastian. Freue mich sehr, heute mit dir über die Themen zu sprechen. Zu Beginn weniger erfreuliches Thema, mit dem wir reinstarten, und zwar die Leistungsschwankungen der Bayern. Unabhängig ob Champions League oder Bundesliga, die Bayern tun sich nicht gerade leicht. Egal, ob es ein großer Gegner ist, ein Gegner, der schon in der Vergangenheit Probleme gemacht hat, wie Leverkusen. Auch in den nächsten Tagen, Wochen warten einige hochkarätige Gegner auf die Bayern mit Eintracht Frankfurt, mit Stuttgart, in internationalen Wettbewerben, in der Champions League, wenn man ums Achtelfinale kämpfen. Worin liegt denn die Ursache, dass sich die Bayern gerade so schwer tun? Und siehst du es eben auch so, dass man gerade definitiv spielerisch Probleme hat?
Ja, es ist irgendwie schwer zu fassen, weil ergebnistechnisch sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Es ist halt einfach so, dass spätestens seit der Winterpause geht halt die Leistung schon deutlich nach unten. Wenn man sich die Ergebnisse mal anschaut, man liegt in der Bundesliga super, 8 Punkte Vorsprung. Das Remis in Leverkusen war ja eigentlich auch ganz okay. Man hat die auf Abstand gehalten. In der Champions League hat man jetzt das Achtelfinale erreicht, kämpft dann um das Viertelfinale. Das ist auch erstmal gut. Klar, den Pokal, musste man früher abstreiben, aber das ist ja jetzt schon in den Geschichtsbüchern, da kann man auch nichts mehr machen. Also eigentlich, Stand heute, steht man ganz gut da. Was halt Sorgen macht, ist halt wirklich diese spielerische Leistung. Das Auswärtsspiel bei Celtic war schon nicht so gut. Da hätte man am Schluss auch wieder Tore kriegen können. Da war es eher ein defensives Problem gegen Leverkusen. Dann, wie gesagt, ein gutes 0-0 eingefahren. Aber da war halt die Offensive überhaupt nicht zu sehen. Gab es kaum Torchancen, 0, irgendwas Expected Goals. Also da ging eigentlich gar nichts. Und dann auch das Heimspiel gegen Celtic war ja dann am Ende zumindest ein Weiterkommen. Aber wie man sich da präsentiert hat, vor allem in der ersten Halbzeit, da ging wirklich gar nichts. Und das ist halt das, was ein bisschen Sorgen macht, dass Celtic hier wirklich jetzt keine absolute Top-Mannschaft ist. Die können solide stehen, können vorne so ein paar Nadelstiche setzen mit ihren Kühns, die sie da haben. Das war ja auch ganz gut, aber das ist nicht, sind nicht die Mannschaften, das ist nicht die Qualität von Mannschaft, mit der sich der FC Bayern messen will. Und darum sollte einem das schon zu denken geben. Vor allem Sorgen macht mir die Offensive. Es ist halt so, in der Defensive hat Upamecano ein paar tolle Spiele gemacht. Dann kommt wieder irgendwie so ein Fehler rein. Bei Kim ist es auch so, da hört man jetzt, er ist ja, hat wohl jetzt länger verletzt gespielt, spielt da unter Schmerzen. Also die Bayern-Abwehr ist immer für einen Patzer gut, aber so das Grundsätzliche steht dann schon. Was mir mehr Sorgen macht, ist die Offensive. Da wurde man jetzt echt ausgeschaltet, auch von so einer durchschnittlichen Mannschaft wie Celtic gegen Leverkusen. Klar, das ist ein Top-Team, aber da hat man wirklich gar keinen Stich gemacht. Was mir so ein bisschen zu denken gibt, ist, dass halt gerade auf den Flügeln, da hat man einen Olise, der eine gute Saison spielt, und dann hat man halt drei Leute zusätzlich, die eigentlich alle als Verkaufskandidaten galten. Also Serge Gnabry, Leroy Sané, Kingsley Coman, die sollten alle schon mal weg sein. Das sind jetzt die, auf die man sich verlassen muss. Da werden dann zwei ausgewechselt, dann kommen die zwei nächsten, die eigentlich Verkaufskandidaten waren, und da muss man sicher was machen in der Offensive. Das ist halt eben anders, als es in der Hinrunde war. Wir erinnern uns, da wurden wirklich Gegner auseinandergeschraubt, da gab es Schützenfeste, und irgendwie haben die Bayern das jetzt nicht mehr im Tank gerade eben.
Ja, du hast einige interessante Punkte angesprochen, hast dich vor allem auf die Offensive bezogen, und ich meine, ein Name, an dem man in der Offensive nicht vorbeikommt, ist Harry Kane. Der hat jetzt einen Schlag abbekommen, wird jetzt wahrscheinlich am Wochenende nicht spielen können, am Sonntag. Ja, dieses eine Spiel gegen Frankfurt, das können die Bayern wahrscheinlich auch irgendwie überbrücken mit einer Zwischenlösung. Man muss aber ganz klar sagen, dass es sich auch irgendwo abzeichnet, seitdem Harry Kane irgendwo seit November, Dezember in so einem, ja, ich will nicht sagen Art Leistungstiefe ist, aber seitdem er eben auch teilweise mit körperlichen Problemen zu kämpfen hat, immer mal wieder einen Schlag abbekommt, immer mal wieder nicht auf 100% agiert, dass sich die Bayern da vorne schwer tun. In der Vergangenheit war es so, dass man in der Offensive mit Robert Lewandowski und Choupo-Moting zwei Top-Männer hatte. Dann hattest du in einer Saison auch noch einen Josua Zirkzee, einen Youngster, der dann auch mal gut war für ein Tor und da den Lewandowski-Nachfolger mal kurz aufgespielt hat. Aktuell sieht es ja bei den Bayern aber katastrophal aus. Du hast nur Harry Kane, sonst niemand anderen. Sind diese Offensivprobleme womöglich eben einfach auf das Nicht-Dasein eines Kanes-Ersatz zurückzuführen?
Na, wenn er spielt, nicht. Aber wenn er nicht spielt, dann gibt es eben ein Problem. Also es ist so, wie du gesagt hast, es fehlt wirklich dieser Ersatz für Harry Kane. Man kann das kompensieren mit einem Serge Gnabry gegen schwache Gegner. Der läuft halt dann da vorne rum, aber das ist halt einfach kein Mittelstürmer. Und du hast es angesprochen, so was halt fehlt, ist so ein Choupo-Moting, wo man gesagt hat, der sitzt ruhig auf der Bank, aber kann gefährlich werden, wenn er dann kommt. Ich kann mich auch an ein paar Spiele erinnern, wo Choupo-Moting dann zusätzlich als zweiter Stürmer gekommen ist, wenn man nochmal ein Tor gebraucht hat, wenn man einen Stoßstürmer gebraucht hat, einen, der kopfballstark ist, einer, der halt einfach einen Torriecher hat. Und gerade in dieser Situation jetzt gegen Celtic, wo man dann das Tor gebraucht hat, klar, es hat dann funktioniert und der Linksverteidiger hat das Tor gemacht, aber das wäre doch so ein klassisches Ding gewesen, man ist 0-1 hinten, man braucht ein Tor und dann hätte man noch so einen Choupo-Moting eingewechselt. Man hat damals am Ende der letzten Saison gedacht, okay, Mathys Tel wird diese Rolle übernehmen, der hatte ja gute Joker-Einsätze, hätte dann irgendwie der Ersatzmann von Harry Kane werden sollen, darum hat man auch keinen neuen Choupo-Moting geholt oder sogar mit Choupo-Moting verlängert, bei dem läuft es ja jetzt in den USA ganz gut. Aber das mit Mathys Tel hat irgendwie nicht funktioniert. Vincent Kompany hat ihn eher als Außenspieler gesehen. Da konnte er sich nicht durchsetzen, wie gesagt, gegen die drei Verkaufskandidaten. Jetzt hat man im Winter sogar noch Mathys Tel abgegeben und jetzt hat man wirklich gar keinen mehr. Max Eberl hat irgendwie versucht, das so wegzulächeln nach dem Celtic-Spiel und hat gesagt, naja, wir haben ja Stürmer, irgendwie einen Leroy Sané und einen Kingsley Coman und die haben es ja gut gemacht. Dabei weiß ja auch, das ist kein Mittelstürmer. Und meiner Meinung nach ist das wirklich ein großer Fehler in der Kaderplanung gewesen. Wenn man schon im Sommer diese Fehlplanung gemacht hat, dass man gesagt hat, okay, Mathys Tel wird der Ersatzmann und dann sieht man unter dem Trainer, er sieht ihn gar nicht als die Nummer zwei hinter Harry Kane, dann hätte man meiner Meinung nach einen zweiten Stürmer holen sollen in der Winterpause und erst recht nicht Mathys Tel dann auch noch abgeben. Klar, das ist verlockendes Geld, wenn man dann diese 60 Millionen von Tottenham kriegt. Aber es fehlt einem halt jetzt. Und wie du gesagt hast, wenn dann die großen Spiele kommen und Harry Kane hat dann ein Wehwehchen und kann nicht spielen, dann hast du halt im Sturm so eine Verlegenheitslösung wie Serge Gnabry oder Musiala muss in der Mitte spielen oder so. Und das ist halt alles nicht das Gelbe vom Ei. Gerade in der Champions League brauchst du einen Mittelstürmer. Und wenn Kane verletzt ist, dann wird's bitter.
Ja, ich habe auch mal einen Blick bei Transfermarkt auf vertragslose Spieler geworfen, aber auch da ja, gibt es nicht wirklich einen Mittelstürmer, der jetzt ansprechend wäre. Da hätte man in der Wintertransferpause definitiv reagieren können, hat es nicht gemacht. Andere Vereine wie Galatasaray haben ja dann einen Morata nochmal irgendwie geholt am Deadline-Day und haben sich da zumindest offensiv versucht irgendwie abzusichern. Bei den Bayern ist klar, mit Harry Kane muss es jetzt funktionieren, muss es bis zum Saisonende funktionieren. Am Wochenende blicken wir natürlich gespannt drauf, ob das mit Serge Gnabry klappen könnte. Eure Meinung dazu natürlich auch gerne in die Kommentare, wie ihr die Problematik der Bayern lösen würdet. Jetzt kommen wir aber zu etwas erfreulicheren Themen, und zwar den zwei Vertragsverlängerungen beim FC Bayern München, auf die wir wirklich Monate gewartet haben. Bei Davies können wir schon fast von einem Jahr sprechen. Aber es hat jetzt im Endeffekt alles geklappt. Beide haben bis 2030 verlängert. Beide sind glücklich, beim FC Bayern bleiben zu können. Und ja, beide Verlängerungen kann man definitiv als extrem großen Coup feiern, würde ich sagen. Jetzt stellt sich die große Frage, beziehungsweise gebe ich es einfach an dich weiter, dass du das Ganze mal bewertest. Wir haben Max Eberl in den letzten Wochen auch teilweise kritisiert, weil es sich so lange zieht. Jetzt hat er eben Nägel mit Köpfen gemacht bei den zwei. Kriegt Max Eberl langsam so die Kurve beim FC Bayern München und ist jetzt endlich vollkommen angekommen?
Ja, wenn man sich die Namen anschaut, dann hat er die Kurve jetzt schon mal gekriegt. Das waren zwei sehr, sehr wichtige Vertragsverlängerungen, gerade von Musiala, wo man sagt, das ist der Superstar der nächsten Jahre. Da hat man die Verlängerung jetzt hingekriegt und vor allem auch nicht in dieser Situation, wie man jetzt bei den anderen war, zum Beispiel bei Davis, dass er im letzten Vertragsjahr war, sondern man hat es noch rechtzeitig geschafft. Davis verlängert, da hätte man ja zu gewissen Zeiten überhaupt nicht mehr dran gedacht. Das ist sicherlich sportlich auch eine gute Lösung. Was man halt sehen muss, auf der anderen Seite, ja, es hat lange gedauert, das macht ja jetzt im Nachhinein nichts. Aber es ist halt sehr, sehr teuer. Und das war ja genau das, was man immer Salihamidzic und Kahn vorgeworfen hat, dass sie da ziemlich viel Geld bezahlen. Bei Musiala ist es einfach ein dicker Vertrag. Aber das haben wir ja schon vorher gesagt. Das wird darauf hinauslaufen. Und so einen Topspieler muss man auch viel Geld geben. Aber das ist schon sehr viel Geld. Wenn der jetzt in die Harry-Kane-Liga kommt, ist es schon auch ein Rucksack für einen jungen Spieler. Ich glaube jetzt nicht, dass er diesen Rucksack jetzt schon spürt. Aber man muss halt schon auch sagen, in den letzten Spielen hat jetzt Musiala nicht so glänzen können. Und ich denke, wenn er mal eine längere Phase haben wird, dann wird man schon irgendwann sagen, naja, da kommt jetzt gerade nicht viel rum, vielleicht gerade in den Topspielen in der Champions League. Und so einem Spieler zahlt man dann zwischen 20 und 25 Millionen. Das kann dann schon irgendwie medialen Druck auf ihn ausüben. Davis genauso, haben wir ja schon drüber geredet. Da ist vor allem halt auch noch teuer das Handgeld. Das soll jetzt 22 Millionen betragen, allein für die Unterschrift. Dann kriegt er irgendwie so um die 15 Millionen Gehalt. Das ist schon auch nicht billig. Und ich denke, am Ende wird es halt so weitergehen. Die Lösung wird halt sein. Und Oli Kahn hat ja auch schon gesagt, praktisch Max Eberl wird noch auf den Boden der Realität kommen, was die Gehaltskürzungen angeht. Die guten Spieler kriegt man nicht für weniger Gehalt. Und da zahlt man jetzt halt. Ja, also das sind, letztlich kann man mit dem Ergebnis zufrieden sein. Aber ich denke, in Sachen Sparkurs wird es schwierig mit diesen Verlängerungen. Also das ist schon alles teuer und belastet das Bayern-Konto weiter.
Ja, zumindest ein positiver Fakt, beziehungsweise eine positive Randnotiz. Davis selbst hat ja jetzt zumindest mit dem Tor schon mal die Hälfte seines Handgelds sozusagen eingespielt, hat dem Bayern das Weiterkommen 11 Millionen Euro gesichert und hat damit sozusagen finanziell zumindest einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass jetzt die Kosten doch nicht so enorm sind. Natürlich hoffen wir auch da, dass vielleicht Musiala jetzt die Vertragsverlängerung gleichfalls beflügelt. Bleiben wir noch kurz bei Musiala. Da gab es ja viele Gespenster, die rumgeirrt sind, gerade was die Infos angeht zu Ausstiegsklausel. Es gab Schlagzeilen, wo es hieß, Musiala könnte Bayern schon kommende Saison gerade wieder verlassen. Kannst du uns da etwas aufklären? Also wie sehen diese Modalitäten aus und ist die Ausstiegsklausel jetzt wirklich so eine Gefahr für die Bayern, wie sie jetzt in den Medien in den letzten Tagen eben dargestellt wird?
Also ich denke, man kann sicher sagen, dass es eine Ausstiegsklausel gibt. Dazu wurde ja auch Max Eberl gefragt und er hat es nicht dementiert. Das heißt schon, dass es sie geben wird. Er hat gesagt, er wird über Jahre beim FC Bayern bleiben. Über Jahre kann auch heißen, über 2 Jahre. Wir wissen ja jetzt, der Vertrag läuft bis 2030 und jetzt gibt es neue interessante Details, die Kollegen von der Sportbild bzw. von der Bild gebracht haben. Die sagen nämlich, es sieht so aus, dass 2 Jahre vor Vertragsende, also 2028, Musiala dann einen Verein verlassen könnte für 175 Millionen und ein Jahr später, was ja dann schon ein Jahr vor Vertragsende wäre, also 2029, immer noch für 100 Millionen. Und da finde ich, das ist eigentlich kein schlechter Deal für die Bayern, wenn man sich überlegt, selbst wenn Musiala diese Entwicklung macht zum absoluten Weltstar, wo man sagt, er kommt in die absolute Top-Top-Top-Liga der besten Spieler der Welt, dann weißt du, du hast ihn noch 2 Jahre unter Vertrag und dann kommt vielleicht so ein absoluter Spitzenverein wie Real Madrid, wie Manchester City und sagen, okay, wir wollen ihn jetzt holen, der soll unser neuer Mann werden, dann kriegst du immer noch 175 Millionen. Klar musst du die Inflation einberechnen, wer weiß, wie sich der Markt bis dahin entwickelt, aber 175 Millionen werden immer noch eine bombastische Ablöse sein, auch im Jahr 2028. Und dann finde ich besonders geschickt eigentlich dieses, wenn es dann wirklich so ist, dass man ihn 2029, also ein Jahr vor Vertragsende, dann immer noch so weit gebunden hätte, dass man 100 Millionen für ihn kriegen würde. Das ist schon eine sehr gute Verhandlungsposition. Also selbst wenn es dann vielleicht so ist, dass er gar nicht so unter die besten 1% aller Spieler kommt und dann denkt man doch vielleicht, okay, er macht jetzt den nächsten Schritt, hat man ja sogar noch eine super Verhandlungsposition, wenn man sagt, schaut her, die festgeschriebene Ablöse ist 100 Millionen, aber vielleicht einigt man sich auch bei 80 oder so, das wäre ja immer noch ein Hammer-Deal. Wenn wir überlegen, damals bei Robert Lewandowski hat man gesagt, okay, man kriegt 50 Millionen für einen Spieler, der noch ein Jahr Vertrag hat, das war damals auch ein gutes Geschäft. Also ich finde gar nicht, dass die Bayern, selbst wenn sie jetzt diese Politik aufgegeben haben, niemals Ausstiegsklauseln zu geben, wenn die Ausstiegsklausel wirklich so gestaltet ist, dann finde ich, ist das was, womit der Verein leben kann und wo er sicher dann noch ein schönes Trostpflaster kriegt, wenn man dann Jamal Musiala doch verlieren würde, sind 175 Millionen dann immer noch sehr viel Geld und 100 Millionen ein Jahr vor Vertragsende genauso.
Ja, also ich fasse kurz zusammen. Die Bayern haben eigentlich das Ruder in der eigenen Hand. Man ist ja irgendwo auch ja maßgeblich davon abhängig, ob die Bayern eben erfolgreich sind, erfolgreich bleiben, erfolgreich sein werden, ob sie in der Champions League eben ganz oben mitspielen und Musiala dann ja gar nicht auf Wechselgedanken kommt und ja gerade Man City dann vielleicht auch gar nicht Parole bieten kann und nur Real Madrid da der Konkurrent ist. Nach der neuen UEFA-Rangliste ja, ist es ja alles eng beieinander mit Real auf der 1, City auf 2, Bayern auf 3. Heißt, die Bayern gehören natürlich nach wie vor zu der Weltspitze, aber es ja, wäre natürlich ganz gut, wenn man bis 2028 zumindest einmal die Champions League holt und ja, Musiala damit einige Gründe vielleicht für eine noch längere gemeinsame Zukunft bietet. Ja, genau diese Argumente will auch Joshua Kimmich wahrscheinlich sehen in Zukunft. Die größte, ich nenne sie mal Baustelle der Bayern, die verblieben sind. Woran hakt es jetzt eigentlich bei Kimmich? Wie ist der Stand? Ich meine, wir hatten die schwierige Vergangenheit, wir hatten die Vertragsgespräche, er hat nach wie vor, vertritt er sich selbst in den Verhandlungen. Es gab wohl Gespräche jetzt auch im neuen Jahr, es wird viel über Geld gesprochen, über die Zukunftsperspektive, über Kimmich als möglichen Kapitän. Medial sehr viel drumherum, was um den Spieler passiert. In welche Tendenz, in welche Richtung geht es denn gerade bei Joshua Kimmich?
Ja, du sagst, es wird viel über Geld gesprochen. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt wird nur noch über Geld gesprochen. Die Kollegen, die er dann in Zukunft hätte, weiß er ja jetzt. Man hat ja gesagt, es ist wichtig für ihn, dass Jamal Musiala gebunden wird, dass ein Alphonso Davies gebunden wird. Das hat man jetzt geschafft. Manuel Neuer ist auch noch für ein Jahr da. Man verhandelt jetzt wohl mit Upamecano auch noch über eine Verlängerung. Das wäre dann auch relativ frühzeitig. Der hat noch einen Vertrag bis 26. Da sagt man, der soll eine Säule in der Abwehr werden. Das heißt, Kimmich wüsste schon, mit wem er dann zusammenspielt. Jetzt soll es wohl nur noch um das Finanzielle gehen. Er hat einen unterschriftsreifen Vertrag vorliegen. Die viele Konkurrenten scheinen jetzt aus dem Rennen zu sein. Man hat ja oft an Real Madrid gedacht. Die sollen jetzt kein Interesse mehr haben. Barcelona kann sich es wohl nicht leisten. Liverpool scheint auch nicht so heiß zu sein. Das heißt, die Bayern-Bosse sind wohl optimistisch, dass Kimmich verlängern wird. Jetzt geht es halt ums Geld. Und da bin ich mir schon auch sicher, dass Kimmich es nicht billiger machen wird als ein Alphonso Davies, auf keinen Fall. Ich denke eher, dass er auch in diese Jamal Musiala-Richtung kommen will, dass er dann wirklich unter den Topverdienern mit Musiala und mit Harry Kane kommen würde, was er auch verdient wäre. Wir wissen, Joshua Kimmich hat jede Minute gespielt bisher in dieser Saison, spielt wirklich eine starke Saison, ist so irgendwie der Kapitän der Zukunft. Lothar Matthäus hat ja schon gesagt, er würde jetzt schon tauschen in der neuen Saison und Joshua Kimmich zum Kapitän machen. Vielleicht ist das auch ein Teil der Verhandlungen, wenn dann Neuer so langsam den Hut nimmt. Aber letztlich wird es da ums Geld gehen und ich glaube auch, dass er in diese erstens in die Region von Musiala und von Kane kommen will und zweitens ist halt Davies auch ein gutes Beispiel für das Handgeld, weil er ist genau in der gleichen Situation, sein Vertrag läuft aus, er könnte irgendwie gehen. Er weiß jetzt, Alphonso Davies hat 22 Millionen gekriegt. Warum sollte er nicht sagen, ich will das auch? Also ich denke, letztlich wird das Paket so aussehen, dass er sich vorstellt, in die Top-Region beim Gehalt plus mindestens genauso viel Handgeld wie Alphonso Davies. Und auch da wären wir dann wieder bei einem richtig, richtig teuren Paket, das Max Eberl dann schnüren muss.
Ja, wenn ihr dazu keine Info verpassen wollt rund um Joshua Kimmich, dann holt euch auf jeden Fall die FCB Inside-App. Da kriegt ihr dann alles ganz gemütlich per Push-Nachricht aufs Telefon. Und vielleicht ist die Verkündung ja schon bald soweit. Jetzt haben wir Musiala, jetzt haben wir Alphonso Davies. Jetzt hoffen wir auf Joshua Kimmich. Drei ganz große Vertragsverlängerungen, jetzt hast du Manuel Neuer noch angeschnitten, der zwar einen leistungsbezogenen Vertrag bekommen hat mit einer kleinen Gehaltsreduktion, aber wahrscheinlich auch immer noch nicht wenig verdient. Jetzt haben wir die vier großen Pakete, die geschnürt wurden oder geschnürt werden sollen. Jetzt bleiben aber noch Namen wie Leroy Sané, wo es ungewiss ist. Du hast Upamecano angesprochen, der wahrscheinlich mit der Vertragsverlängerung auch nochmal eine kleine Gehaltserhöhung bekommen wird. Viel Geld, was die Bayern jetzt in die Hand nehmen werden, genommen haben, um eben den Kader beisammen zu halten, um für die Zukunft schon mal vorzusorgen. Ist denn da jetzt überhaupt noch Spielraum für Transfers im Sommer oder würdest du sagen, dass die Bayern jetzt spätestens mit Joshua Kimmich auch wirklich das letzte bisschen Geld eingeplant haben und dann im Sommer eben schauen müssen, dass dann ja Verkäufe folgen müssen oder man eben keine Neuzugänge sehen kann, zumindest keine Top-Top-Transfers?
Ich glaube, so wie es aussieht, ist wenig Spielraum für wirkliche Top-Transfers. Das wurde ja auch so hinter vorgehaltener Hand immer wieder angekündigt. Max Eberl baut ja schon so ein bisschen vor, er nennt ja die Verlängerung interne Transfers. Ich glaube, man muss ihm auch zugestehen, dass es ja auch eine gute Leistung wäre. Er kam in einer Situation, wo es schon schwierig für ihn war, mit diesen ganzen auslaufenden Verträgen, wirklich Topspieler wie Davis, dessen Vertrag ausgelaufen wäre. Kimmich ist in dieser Situation. Und die dann zu halten, ist schon ein Kraftakt, ist auch ein finanzieller Kraftakt. Und das musste er alles machen in seinem ersten Jahr als Sportvorstand. Ich glaube, das muss man ihm schon irgendwie zugute halten. Die Bayern wollen gleichzeitig sparen. Da ist man finanziell jetzt nicht mehr so auf Rosen gebettet. Und ich glaube, dass das vielleicht auch der interne Deal war, dass man sagt, okay, jetzt halte diese Leistungsträger. Ich glaube, es wird noch interessant, was dann bei Leroy Sané passiert, weil der wird, glaube ich, nicht diesen hochkarätigen Vertrag kriegen, wenn er dann bleibt. Aber mit Blick auf Neuzugänge hat sich ja auch viel zerschlagen. Ich glaube, gerade so ein Wirtstransfer ist halt im kommenden Sommer wird viel, viel zu teuer sein. Ich denke, da schaut man eher auf ein Jahr später. Und dann waren ja so Leute im Gespräch wie ein Kunku. Und da glaube ich, dass man sich's eher verkneifen wird, weil das ist halt auch ein sehr, sehr teures Paket für einen Spieler, der schon mal schwer verletzt war, wo man dann auch nicht weiß, kriegt man da gleich eine sofortige Hilfe? Wie viel besser ist er dann als so ein Sané zum Beispiel? Und ich denke, dass die Bayern da eher sparen werden und dann noch ein paar Transfers machen werden in dieser Richtung von Tom Bischoff. Junge, talentierte Spieler, vielleicht ablösefrei oder ein Jahr vor Vertragsende, wo man nicht ganz so viel Geld zahlt, wo man den Kader dann auffüllt um diese Top-Spieler herum, die man jetzt mit großen Verträgen ausgestattet hat. Ich denke, das wird die Strategie sein für den nächsten Sommer. Ich glaube, wir dürfen nicht auf einen Wirtstransfer oder einen 100-Millionen-Transfer in der Liga von Harry Kane hoffen, sondern ich denke, es wird jetzt eher umgebaut und dann wird geschaut, dass man sich rekonsolidiert und dann vielleicht 2026 den großen Transfer, in Klammern Florian Wirtz, dann endlich angeht.
Ja, auch hier ist eure Meinung natürlich gefragt. Seht ihr diese Bayern-Strategie als gut an? Kann man den Sommer ohne Top-Transfers überstehen, wenn eben im Gegenzug man deswegen viele Perspektivspieler langfristig bindet? Eure Meinung dazu wie immer sehr, sehr gern in die Kommentare. Und ja, wir sind jetzt schon am Ende der Episode angekommen. Wir sehen uns natürlich kommende Woche wieder zu einer weiteren Folge Headlines. Ja, bis dahin haben die Bayern nochmal eine schwere Aufgabe in der Bundesliga, bevor es dann eben Schlag auf Schlag weitergeht. Wir sehen uns kommenden Freitag wieder. Bis dahin, Servus.